Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO von Bond AI, Dennis Teichmann. Ja, in dieser Episode von Artist on Air begrüßen wir Dennis Teichmann, den ehemaligen Gründer von Jacando und heutigen Mitgründer von Bond AI. Dennis teilt spannende Einblicke in seine unternehmerische Reise vom erfolgreichen Exit seines HR-Tech-Startups Jacando bis zur jetzigen Gründung seines neuen AI-unterstützten Sales-Optimierungstools Bond.ai. Die Highlights für mich waren definitiv sein Startup Pivot, also wie Dennis irgendwie von einer Vermittlungsplattform in ein erfolgreiches HR-Tool also Jacando wandelte, wie Exit-Strategien haben wir besprochen, also Herausforderungen und Entscheidungsprozesse beim Verkauf von Jacando an eine Düsseldorfer Verlagsgruppe, Bootstrapping versus Funding, warum Bond AI als Bootstrap-Unternehmen jetzt startet und wie Dennis damit trotz der limitierten Cash-Ressourcen dann das richtige Team aufgebaut hat, AI im Sales, wie Bond AI den Verkaufsprozess durch datenbasierte Entscheidungen und Signale optimiert, ja, und dann noch ein bisschen kleiner Exkurs in Work-Life-Balance als Gründer. Ja, Dennis' persönliche Learnings über die Bedeutung von Zeit für die Familie, das teile ich natürlich auch sehr. Insofern hört rein, um mehr darüber zu erfahren, wie man nach einem Exit ein erfolgreiches zweites Unternehmen startet und was Dennis aus seiner Erfahrung gelernt hat. Viel Spaß in den nächsten 55 Minuten mit Dennis Teichmann und mit mir, Matthias Ernst.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
So, und bevor wir in den Podcast starten, kurzes Update in eigener Sache. Der Artist Summit 2024 ist in the books und Stand heute sind wir schon wieder live mit dem Artist Summit 2025. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da nächstes Jahr alle wiedersehen. Meldet euch an über www.artist.net oder wenn ihr da wart oder schon mal da wart, habt ihr einen Anmeldelink in eurer Inbox. Let's go und rein in den Podcast. Hallo Dennis, ich grüße dich.
Hallo, grüße dich.
Das ist schön, dich im Podcast zu haben. Du hast ja eine Firma verkauft. Das ist meistens ein guter Zeitpunkt, Leute im Podcast zu kriegen. Jetzt bist du aber schon wieder dabei, eine neue Firma aufzubauen. Das ist meistens ein schlechter Zeitpunkt, also schwieriger Zeitpunkt, Founder in den Podcast zu kriegen, weil sie busy sind. So viel so als Teaser vorab. Man muss ja mal fragen, wie catcht man die Leute direkt am Anfang? Also wir wollen ein bisschen über deine erste Firma reden und ein bisschen über die Schweiz. Ja, wir haben einen Exit dabei und wir haben ein neues AI-unterstütztes Startup. Also eigentlich alle Buzz-Themen, die man in so einen B2B-SaaS-Podcast hier reinkriegen kann. Bevor ich weiter quatsche, Dennis, sag doch mal vielleicht mit eigenen Worten, was machst du gerade mit Bond AI? Was ist da euer neuestes Projekt? Und dann gehen wir danach auf deine Historie ein.
Sehr cool. Nein, vielen Dank. Also grundsätzlich mit Bond versuchen wir den Sales-Prozess ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Das heißt, wir nutzen datenbasierte Signale, versuchen von einem prozessgetriebenen Sales zu einem datengetriebenen Sales zu werden, dass der Sales-Rep am Ende seine Entscheidungen nicht mehr auf Basis von Standard-Playbooks trifft, sondern auf Basis von Signalen und Informationen. Und deshalb Informationen kriegt über die künstliche Intelligenz und sagt, jetzt ruft den Kunden genau jetzt an und nicht letzte Woche, weil letzte Woche war er noch im Urlaub. Alle Signale, die man hat, sei es Out-of-Office-Replies oder ähnliche Informationen, werden aggregiert und gesammelt und bewertet.
Okay, also ein Sales-Support-Tool oder ein Sales-Optimierungstool und damit wahrscheinlich relevant für viele, weil die meisten hier im Podcast ja auch irgendwas verkaufen, ja, am genau. Ende des Tages. Was ist da euer ICP? Also an welche Firmen richtet ihr euch damit?
Genau, also unser erster ICP ist tatsächlich Softwareindustrie, SaaS-Industrie. Head of Sales ist klassisch, natürlich. Deshalb, der Artist-Podcast ist, den nehme ich gerne. Also der passt gut zu uns. ich glaube, so 98% Überschnitt mit unserem ICP ist schon schön. Aber natürlich wichtig, grundsätzlich ein bisschen Größe muss dabei sein. Also wenn du Founder-led Sales hast, macht es relativ wenig Sinn, dann solltest du deine Deals auch selber priorisieren können. weil du so nah am Geschäft bist und so nah am Kunden bist, um zu verstehen wirklich, was der Need und was das Problem ist. Sobald du ein Team hast von 3, 4, 5 Sales Reps oder natürlich deutlich darüber hinaus, bringt unsere Software einfach Optimierung und tatsächlich eine Conversion Rate Steigerung um die 20%.
Guck mal, da haben wir jetzt schon die wichtigsten Sachen hier in die ersten 3 Minuten reingekriegt. Wir sind tatsächlich zusammengekommen, muss man ja auch sagen, nicht damit wir einen Werbepodcast für Bond AI machen, obwohl es super in die Zielgruppe hier reinpasst und deswegen nehme ich das dann auch total gerne mit. Aber ehrlich gesagt haben wir jetzt beim Artist Summit irgendwie in 4 Wochen oder gut, wenn wir den jetzt ausstrahlen, sogar noch viel kürzer. Also am 10. Oktober haben wir den Summit und haben dann Exit-Panel zusammen gemacht. Und ich habe deswegen so ein bisschen den Markt gescreent nach Foundern, die recently ihre Firma verkauft haben. Und da bin ich auf Yacando gestoßen, deine Firma Vorbond AI, die du in der Schweiz aufgebaut hast. Und wenn ich es richtig verstanden habe, von außen gesehen, so ein bisschen wie ein kleines Personio, also ein HR-Tech-Tool, wo ihr angefangen habt zu bauen, was du dann an Düsseldorfer Verlagsgruppe verkauft hast. Erzähl doch mal, dass wir damit anfangen, weil ich glaube, da ist ja dann irgendwann auch die Basis für Bond irgendwie gelegt worden. Aber wie bist du damals dazu gekommen, Yacando und in der Schweiz zu gründen? Weil du hörst dich gar nicht an wie ein Schweizer.
Ja, den Akzent verstecke ich. Nein, im Ernst, ich bin tatsächlich aus Friese, ist noch viel schlimmer.
Aus Friese, ja.
Ist viel, 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 viel schlimmer. Genau. Nein, ich habe davor 10 Jahre Strategieberatung gemacht und habe mich an einem gewissen Punkt die Frage gestellt, reizt mich nicht das Thema Unternehmertum? Und daraus ist Yacando entstanden. Yacando war am Anfang ein bisschen anderes Geschäftsmodell, eigentlich vergleichbar zu dem, was heute Upwork ist. Also eine Vermittlungsplattform am Ende des Tages zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und nach der Zeit haben wir aber recht schnell festgestellt, dass wir damit ein bisschen zu früh waren im Markt. Das war 2012, 2013. Da war im deutschsprachigen Gebiet so Vermittlung, digital, Freelancing, war noch nicht so weit. Wir hatten noch keine Pandemie. Diese ganzen Themen, das war noch alles sehr, sehr offline-ig und sehr, sehr klassisch im Arbeitsverhältnis. Was wir aber gemerkt haben und was auch unsere Kunden gesagt haben, dass das Thema grundsätzlich das Handling des Kandidaten, des Bewerbers, des Menschen, des Mitarbeiters super spannend ist in einem digitalen Weg. Und daraus ist dann unser Pivot quasi entstanden, wo wir 2015, 2016 von der Vermittlungsplattform eigentlich in HR-Software gekehrt sind. Und dann haben wir gebootstrapped weitergemacht, haben recht schnell Erfolg gehabt, haben 60, 70 Kunden innerhalb von einem Jahr an Bord kriegen können. Haben dann mehrere Finanzierungsrunden gemacht, haben knapp 10 Millionen eingesammelt über die Zeit und sind am Ende, ich finde die Bezeichnung kleines Personio recht charmant, weil Personio ja durchaus ein Proof of Concept ist, dass man erfolgreich ein Startup bauen kann, haben wir ein kleines Personio gebaut und ich hatte 2022 die Opportunität zu verkaufen an eine Verlagsgruppe aus München, Düsseldorf, richtig, die bereits im Jobboard-Bereich, also im Jobbörsenbereich aktiv war und deshalb Synergien gesehen hat. Und habe das noch ein paar Monate quasi mit integriert und da bin ich auch aus der Firma Mitte 23 ausgeschieden.
Okay, also die ganz groben Wurzeln waren in der im Management Consulting. Ich kriege immer hier Ärger für meine ganze McKinsey-Werbung. Wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast einen BCGler und den darf ich jetzt auch sagen, ich glaube, Deloitte hast du gemacht und Roland Berger.
Genau, ich habe andere Checkbox wieder erfüllt, genau.
Genau, wir sind ja total offen für alle Management Consulting Companies. Das ist kein genau. McKinsey gesponserter Podcast, aber, also alles cool. Trotzdem ist es ja so, wenn man 10 Jahre da in der Mühle ist, du hast es eben so mit einem Nebensatz gesagt, warum hat es dich dann zum Unternehmertum getrieben? Das ist ja schon doch ein anderes Risikoprofil und auch irgendwie eine ganz andere Aufgabe, wenn man selber eine Firma gründet, als wenn man jetzt für große Konzerne rumzieht und versucht, da Optimierungsprojekte zu fahren.
Ja, also es klingt jetzt sehr klassisch, aber am Ende ist es natürlich Purpose, weil am Ende du verzichtest auf sehr, sehr viel Einkommen in den ersten Jahren. Und ich meine deutlich, du verdienst als Unternehmensberater überdurchschnittlich gut. Und du verdienst als Gründer unterdurchschnittlich schlecht. Das heißt, du fällst von irgendwie den Top 10% auf die irgendwie unteren 10%, zumindest in den ersten Jahren. Und das ist eine bewusste Entscheidung am Ende, was man machen will. Für mich war irgendwann das Thema Management Consulting, da hat mir der Impact gefehlt. Also ich habe unglaublich viel PowerPoint produziert und unglaublich viel Excel produziert und ganz viele Unternehmen ganz tolle Advices gegeben. Aber davon wurden irgendwie 10% umgesetzt und 90% sind in der Schublade gewandert. Und das hat mich einfach am Ende gelangweilt. Und mir ging es darum, wirklich eine intellektuelle, aber auch einfach eine persönliche Challenge zu haben. Und daraus kam der Reiz, Unternehmertum zu haben. Und viele fragen mich dann noch, warum HR? Ehrlicherweise, ich habe keinen Bezugspunkt zu HR. Ich habe einfach die Opportunität gesehen. Ich hab keinen Bezug, keinen Background im Personalwesen. Den musste man sich erst aufbauen.
Mhm. Und dann sagst du, ihr habt quasi gebootstrapped gestartet und habt auch irgendwie einmal das Geschäftsmodell gepivotet, ja, also hin zu dann der Personalsoftware. Vielleicht, was waren da so die Learnings? Ja, weil ich glaube, das sind ja so kritische Punkte in so einer Unternehmerkarriere, wenn man merkt, okay, das, was ich jetzt 2-3 Jahre gemacht habe, das läuft entweder nicht oder es läuft gegen die Wand oder es kommt einfach nicht auf eine Flughöhe, wo ich sein will. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, höre ich auf oder mache ich es irgendwie anders? Ja, und ich glaube, so die Frage, die hat sich schon der ein oder andere Unternehmer hier im Podcast auch gestellt. Aber wie war so, wie, oder steht vielleicht auch gerade davor? Ja, Zeiten sind jetzt ja auch nicht ganz einfach. Wie war deine Erfahrung an welchem, also wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, du musst was anders machen?
Gute Frage. Also relativ einfach zahlengetrieben. Das Geld ist einem faktisch irgendwann ausgegangen. Das heißt, man hat irgendwann die Frage gestellt, wie soll das Ganze noch finanziert werden? Dann die zweite Frage ist, man merkt auch einfach, dass man, ja, man hat Traktion, aber wenn das Wachstum irgendwie 2% pro Monat ist und man von einer sehr kleinen Basis kommt, dann wird es halt, also es dauert halt irgendwie 20 Jahre, bis das mal attraktiv wird. Viele verschiedene Signale. Und dann ist am Ende auch die Frage, wenn man merkt, dass es ein anderes Thema gibt, was für den gleichen Kundenkreis das Ganze wirklich spannend macht, wo Kunden sagen, ja, das wäre tatsächlich ein Gamechanger. Und diese Gespräche hatte ich, also nah mit dem Kunden sein, verstehen, was der Kunde will. Auch den Pain verstehen nach dem Motto, ja, die Vermittlungsplattform ist ganz cool, aber so ein digitales Prozesshandling für unseren gesamten HR-Bereich, das gibt's nicht. Und das waren viele Gespräche, die ich geführt habe. Und am Ende war für mich die Entscheidung, es war ein letzter Versuch. Also es war ganz ehrlich, wir hatten noch Geld für ein paar Monate. Das heißt, für uns war die Frage, entweder funktioniert das oder wir müssen zumachen. Dann habe ich gesagt, naja, dann versuchen wir es lieber, weil wir haben jetzt schon so viel investiert. Man kann mit relativ einfachen Tweaks auch in diese HR-Plattform reinkommen. Und einfach testen, und das haben wir sehr, sehr exzessiv gemacht, iterativ vorgehen und zu sagen, okay, funktioniert das jetzt? Ist das jetzt wirklich etwas, was hilft? Bist du bereit, dafür Geld zu bezahlen? Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von 4-5 Monaten die ersten Kunden aufzubauen, was sehr, sehr schnell ist. Für damalige Verhältnisse noch viel schneller als heute, weil heute sind Entwicklungszyklen auch noch mal schneller geworden.
Ja, plus HR ist jetzt ja auch oft die Funktion, die nicht vorneweg die risikoreichen Entscheidungen trifft, ja, sondern wo typischerweise auch Sales Cycles eher noch mal ein bisschen länger sind, bis da neue Tools ausfallen. Also insofern da auf jeden Fall Respekt und sicherlich auch einfach, wenn du sagst Signale, ja, Geld geht aus und 2% Wachstum sind halt Signale, die man schon verstehen muss. Aber Kunde unterschreibt Vertrag ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Signal. Ja, und da lernt man ja dann schnell, dass man an irgendwas dran ist. Okay. Wie funktioniert das mit dem Team? Ich stelle mir vor, wenn man so ein Startup hat, dann holt man ja Leute rein auf einer Story und auf einer Vision. Ne? Dann sagt man hier, so, das ist das, was wir machen und das ist geil, deswegen. Und komm mal hier rein, vielleicht auch nicht zu dem Top-Gehalt, sondern halt zu einem Startup-Gehalt und so weiter, weil wir halt irgendwas bauen. Und dann sagst du ein halbes Jahr oder ein Jahr später, ja gut, das machen wir übrigens nicht mehr, wir machen jetzt was anderes. Wie kriegst du das gesamte Team dann dahinter? Sozusagen diesen Schwenk, dieses neue Business Model oder dieses neue Produkt dann zu verfolgen und auch zu leben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also am Ende, du verlierst halt relativ viele Leute in so einem Transformationsprozess, muss man auch ehrlich sein. Also die du behältst, sind die das an das große Ganze glauben und die sehen, dass man auch iterieren muss. Also man wird nicht mit der ersten Geschäftsidee, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Startup eine Geschäftsidee hat und dann durchzieht. Das passiert höchst selten. In der Regel ist es so, dass man die ganze Zeit am Iterieren ist, die ersten 2-3 Jahre und immer versucht, hier nochmal links und rechts und den ICP anpasst, das Produkt anpasst, das Produktspektrum anpasst. Und ich glaube, das ist wichtig. Und du verlierst auf der Reise natürlich auch Leute. Und du musst auch Leute teilweise verlieren, weil du es dir nicht mehr leisten kannst, die Leute zu bezahlen. Das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt, du hast einen enormen Change-Prozess auf allen Seiten. Also eigentlich brennt die Bude die ganze Zeit. So kann man das eigentlich sagen. Also es brennt bei dem Produkt, es brennt auf den Finanzen, es brennt beim Mitarbeitern, es brennt bei den Kunden. Also eigentlich hast du so einen Flächenbrand, den du irgendwie versuchen musst, unter Kontrolle zu kriegen. Und meiner Meinung nach kann das nur funktionieren, indem du ein erfolgreiches Produkt hast. Weil wenn du dann das siehst, dass der Kunde happy ist, wenn die Mitarbeiter auch erkennen, dass sie in einer Firma sind, wo Wert geschaffen wird, wo etwas gebaut wird, was der Kunde cool findet, wo er cooles Feedback bekommt. Weil es macht ja auch keinen Spaß, in der Firma zu arbeiten, wo der Kunde sagt, ja, das Produkt ist aber jetzt nicht so cool, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen und kündigt nach einem Jahr. Das hat ja auch sehr viel mit der Wertschätzung oder mit der Zufriedenheit von Mitarbeitern zu tun.
Genau, also ja, Ich gestern wieder gelernt, dass irgendwie, es gab so eine Umfrage in England, wo 37% der Arbeitnehmer gesagt haben, dass wenn ihr Job morgen weg wäre, dass sich in der Welt nichts ändern würde. die sogenannten Bullshit-Jobs. Ich glaube, das ist halt kein gutes Gefühl, wenn man so morgens zur Arbeit geht. Ja, also nur für den Paycheck. Also schon ganz gut, wenn man zumindest ein bisschen Anerkennung kriegt oder Wertschätzung, auch wenn es indirekt ist, einfach darüber, dass Kunden halt zum Beispiel da bleiben oder im Zweifel sogar vergrößern oder mit dir wachsen. Ja. Was ich spannend finde, ist so die Frage, ja, dieser Flächenbrand, ich glaube, der kommt einher mit Bootstrapped. Das Positive von Bootstrapped, was ich immer höre hier im Podcast, ist, dass du natürlich brutal fokussieren musst. Du hast halt kein Geld, du hast kein Funding, um erstmal Leute einzustellen und dann zu gucken, ob es funktioniert. Mhm. Ja, oder erstmal ein bisschen Marketing zu machen und dann zu gucken, ob es einen Markt dafür gibt oder einen Kunden. Ja, so die Experimente, die kann man nur sehr, 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 sehr begrenzt machen. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist vielleicht die Kehrseite von Fokus, ist halt dieser dauernde Stress, diese dauernde Angst, dass das Geld ausgeht, ja, gerade in den ersten Jahren. Wie bist du als Gründer mit diesem Stress und auch mit dieser Verantwortung dann ja fürs Team und den Leuten, den Arbeitsplätzen umgegangen? Also wie hast du das genommen, um vielleicht da positive Energie rauszuziehen?
Ja, positive Energie gab es damals nicht, das würde ich auch ehrlich sagen. Also das Problem ist, glaube ich, wenn du das erste Mal machst, also wenn ich jetzt rückwärts gucke, denke ich, meine Güte, also wirklich, was habe ich alles falsch gemacht? Und ich meine, gerade so ein Thema Finanzplanung, vorausschauende Planung, ist so ein Thema, dass wenn du das erste Mal machst, machst du es falsch. Also ganz sicher falsch. Und ich habe sehr, sehr viel falsch gemacht. Das heißt, du hast gar nicht die Vorlaufzeiten, die du eigentlich bräuchtest. Du planst nicht richtig. Du siehst teilweise, ups, das haben wir noch an Kosten und das haben wir vergessen, etc. Das hat dazu geführt, dass man einfach wirklich im Dauerstress ist. Das ist nicht produktiv mehr. Was ich jetzt bei Bond sehe, ich meine, bei Bond sind wir auch komplett gebootstrapped. Aktuell, wir sind zwar offen für Finanzierung, aber aktuell gehen wir eher den Bootstrap-Weg. Dadurch, dass wir die Erfahrungswerte haben, dadurch, dass wir auch ein sehr erfahrenes Gründerteam haben, bist du viel relaxter. Also, die ist die Gefahr, dass das Geld ausgeht, sehr wohl bewusst. Du weißt sehr wohl, dass du darauf achten musst. Das ist auch nicht weniger Stress, aber du bist entspannter im Sinne von, du bist nicht in diesem Panikmodus. Also, wenn jetzt zum Beispiel bei der Company irgendeine Rechnung reinkam, die du vergessen hast oder die du vergessen hast zu bezahlen oder wo du ein Follow-up kam, hast du Stress gehabt. Hier vergessen wir nichts. Also das ist auf dem Schirm. Wir wissen, da kommt jetzt eine Rechnung, die müssen wir halt irgendwie einplanen und das wissen wir und das können wir budgetieren. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Es entsteht nur der Flächenbrand, wenn du die Kontrolle verloren hast. Also das muss man ehrlich sagen. Also ich meine, an dem Punkt muss man sein, da muss man gucken, dass man es löscht und danach die wieder zum Brennen bringt. Das ist tatsächlich wie ein Waldfeuer, weil wenn das mal brennt, ist echt schwierig.
Okay. Also die positive Learnings, die du sagst, die ich jetzt raushöre, ist, kümmere dich rechtzeitig zum Beispiel um ein stabiles Zahlengerüst, ja, damit du einfach einen Überblick hast über deinen Cashflow vor allem, damit du da halt nicht überraschend mit dem Rücken an die Wand gespielt wirst. Ich meine, manchmal, wenn es Geld ausgeht, geht es Geld aus, das ist immer kein gutes Gefühl, aber wenn es überraschend kommt, ist es auf jeden Fall das beschissenste Gefühl und dann kommt man ja auch in so Panik-Mode und das führt dann auch meistens nicht zu den besten Aktionen. Ja?
Nee, genau. Aber ja. Umgekehrt ist es natürlich so, du siehst natürlich schon, wenn du in dem tatsächlich geplanten Bootstrap-Mode bist, siehst du natürlich schon, was du mit unglaublich kleinen Ressourcen, dass du unfassbar viel erreichen kannst. Und das gibt natürlich sehr viel positive Energie, weil du siehst am Ende, wenn ich jetzt gucke auf das Bond-Team oder wenn ich damals gucke, wir waren bei Yacando, in der Phase, wo wir gepivotet haben, waren wir 3 Vollzeit-Mitarbeiter. Ein Freelancer in Indien und 3 Praktikanten. So, das war das ganze Team und da war halt ein Personio schon irgendwie mit 20 Millionen finanziert. Also das heißt, wir haben auch, da gab es ja Competitors. Und trotzdem haben wir es geschafft, ein Produkt zu bauen, was eine Zeit lang gut mithalten konnte. Und das heißt ja, dass du eine gigantische Produktivität hast. Und das macht natürlich riesig Spaß.
Okay, ja, fair point. Nehme ich so mit. Jetzt sag mal, weil wir haben jetzt ja gar nicht so viele Leute, die eine Firma verkauft haben. Deswegen finde ich das immer spannend. Würde ich mal reingehen. Die erste Frage ist ja, warum? Ich kann ja hier mal meine Panel-Fragen durchgehen, ja, die wir sagen. Warum überhaupt verkaufen? Ja, und würdest du es wieder machen, ja, wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest?
Ja und ja. Also warum ist relativ einfach. zwei Gründe bei Yacano. Das eine ist, ich habe das zu dem Zeitpunkt, als ich verkauft habe, 10 Jahre gemacht. Und irgendwann habe ich es halt auch gesehen. Also für mich ist es jetzt, ich bin nicht der Familienunternehmer sein will und das dann irgendwann seinen Söhnen irgendwie weitergeben will. Das ist jetzt nicht meine Vision. Sondern ich mache das auch ja für meine eigene Purpose und die Challenge ist halt irgendwann auch vorbei. Also die Challenge ist vorbei, der Markt ist da. Du musst operativ das managen, aber das ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich suche. Und Nummer zwei, ja, ich würde es definitiv wieder tun vor dem Hintergrund. Und dem zweiten Hintergrund, dass es auch einen tatsächlich inhaltlichen Grund gab. Das Cap-Table war bei Yacando, freundlich formuliert, leicht zerstört. Dadurch, dass wir einfach relativ viele drin hatten. Das heißt, du musstest immer Koalitionen und Fraktionen bilden. Und es gab halt keinen mehr, der klar die Richtung vorgibt. Das führt irgendwann zu einer wirklichen Totalblockade. Der eine sagt, wir müssen voll investieren. Der andere sagt, wir müssen die Kosten runterfahren. Der dritte sagt, wir sollen einen Käufer finden.
Ja, und damit euch das nicht passiert, ein komplett zerstörtes Cap-Table, stelle ich euch an der Stelle gerne unseren Ecosystem-Partner Float vor. Float ist ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen, ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet. Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Float ist vor allem unkompliziert. Ja, das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, trefft ihr Janis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen. Das ist das, was die Ecosystem-Partnerschaft ausmacht. Oder schreibt doch einfach Janis eine E-Mail an janis@gofloat.io. Besucht auch gerne mal gofloat.io und probiert dort den Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen. Gib mal so eine Größenordnung. 15, 25 verschiedene Parteien. Wie viel hattet ihr da auf dem Cap-Table?
Nee, wir hatten an die 10. An die 10 hatten
an
wir
die
drin.
10.
Mhm. Aber halt ist fast alles institutionelle Anleger und das ist natürlich jetzt also nochmal komplizierter, als wenn es jetzt Angels sind. Da waren zwei Angels dabei, aber schon eher komplexere Anleger, auch mit komplexeren Reporting-Strukturen. Das kostet alles Zeit.
Ja, verstanden. Okay, also würdest du schon wieder machen und hast jetzt auch schon einen Grund genannt, ja, irgendwie Cap-Table war ziemlich wild und musste da auch ein bisschen mal aufgeräumt werden. Wahrscheinlich wollten auch ein paar Leute irgendwie dann waren nicht dagegen, auch mal Geld wieder zu kriegen. Das ist jetzt, glaube ich, auch so eine Diskussion, die viele Founder halt kennen, ja, weil genau, verschiedene Funds jetzt einfach so ein bisschen auch mal an Returns denken wollen. Wie seid ihr diesen Prozess denn angegangen? Also gab's dann irgendwie, habt ihr euch ein Wochenende am See getroffen im Founderkreis und gesagt so, lass mal hier was ändern? Wie war die Situation, wo ihr diese Entscheidung getroffen habt, dass ihr den Verkaufsprozess starten wollt?
Gute Frage. Also erstens, im Faunerkreis treffen wäre halt recht singulär gewesen, weil ich der Einzige war. Das heißt, das wäre ein ziemlich interessantes Meeting. Hätte ich auch mal machen sollen wahrscheinlich.
Also ich treffe mich mal mit mir selber an einem schönen See, in einem ordentlichen Retreat.
Genau.
Ich muss mal was besprechen.
Genau. Wenn ich so weit bin, glaube ich, dann wird es schwierig. Nein, also natürlich haben wir die Diskussion mit den Gesellschaftern gehabt. Hier ist aber tatsächlich der Fall glücklicherweise anders aufgetreten. Tatsächlich der strategische Investor hat uns angesprochen. Also das heißt, die Opportunität kam von außen reingetragen. Wir haben uns mit dem Thema befasst. Aber es ist auch immer schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Für mich war der Zeitpunkt in dem Moment nicht unbedingt perfekt. Also ich hätte den Prozess nicht gestartet, aber die Opportunität war gut, deshalb habe ich es verfolgt.
Okay, also ihr seid quasi gekauft worden und ihr habt nicht verkauft. Das ist ja auch noch so ein... Und jetzt war bei uns ja auch so und das ist halt spannend, weil vielleicht hätte ich auch nie verkauft, meistens hinterher nicht, aber dann kommt auf einmal dieser Gedanke, wird halt so incepted und dann ist er ja da, dann kann man nicht wegnehmen. Jetzt hast du halt einen Kaufinteressenten. Wie seid ihr dann damit umgegangen? Habt ihr gesagt, okay, das ist jetzt einer, den gucke ich mir an und wenn der passt, dann ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Oder hast du dann gesagt, jetzt hole ich mir eine Investmentbank, irgendeinen M&A-Berater hier wie unsere Freunde von Carlsquare oder so und lass da mal so eine Brautschau machen und guck mal, dass ich noch zwei, drei andere Interessenten hier reinhole?
Ja, ich glaube, ja, haben wir überlegt, haben wir nicht gemacht, aus zwei Gründen. Erstens war unser Team verkraftet hat auch nicht beliebig viele Komplexität, weil wir hatten jetzt nicht das super ausgebaute Senior Management. Das war Nummer eins, weil das blockiert dich halt schon einige Monate, und das heißt faktisch mich, was dann wiederum Auswirkungen auch auf die Geschäftsentwicklung hat, insbesondere im Vertrieb. Deshalb war das die Entscheidung, das nicht zu tun. Das zweite ist, wir hatten auch noch nicht die Size. Wir waren jetzt ja nicht irgendwie bei 25 Millionen ARR, das muss man auch dazu sagen, wo sich diese Brautschau wirklich lohnt, weil das attraktive Objekt fängt irgendwie bei 5 bis 10 Millionen ARR an, und da waren wir nicht ganz. Und dadurch ist natürlich auch der Case ein bisschen ein anderer. Es kommt ja am Ende des Tages auch wirklich ein bisschen darauf an, wie groß du, glaube ich, bist, ob du das Spiel wirklich spielen kannst. Und dann hat die Opportunität zum Dritten auch wirklich inhaltlich aus meiner Sicht gut gepasst. Die Preisvorstellungen waren fair, also man kennt ja die Marktpreise, das heißt, die Preisvorstellungen waren nicht absurd hoch, aber auch jetzt nicht irgendwie Discountpreise, und deshalb war in Summe für mich das durchaus passend, und da habe ich gesagt, das kann ich neben dem Alltagsgeschäft auch handeln. Das war für mich eine wichtige Condition.
Okay. Ich fasse das mal so zusammen. Zahlen sind immer so ein bisschen sensitiv, aber ich habe rausgehört, wir waren noch nicht ganz bei der 5 bis 10 Millionen ARR-Range, und genau. Preise sind fair. Die Preise, die ich kenne, was sind 2022? Ein Average ist vielleicht 10 mal ARR. Dann bist du halt irgendwo bei einem Verkaufspreis in Summe dann vielleicht von irgendwie 20, 30 Millionen. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber das ist ja schon auch Geld. Das ist ja, ich meine, jetzt hast du ein Cap-Table, wo 10 Leute drin sind, die haben alle ihre Shares und so weiter. Aber wie lange hat der Prozess gedauert? Du hast gesagt, das beschäftigt dich dann schon als Founder. Ich glaube, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Ne? Also das ist, am Anfang will man das ja nicht so in die Organisation reintragen, weil man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Das macht ja viel Unsicherheit, auch mit Mitarbeitern natürlich. Ja, das heißt, und irgendwann fällt es ja dann auf, wenn man als Founder die ganze Zeit irgendwie alleine in irgendwelchen Meetingräumen ist und irgendwas diskutiert, was kein anderer mitkriegt. Ja, ne? Oder man ist gar nicht mehr da. Also beides nicht so cool. Also wie lange ging der Prozess, und wann hast du sozusagen die wichtigsten Mitarbeiter mit reingeholt?
Genau, also ich glaube, der Prozess gestartet hat im Frühjahr, es war März, April, und abgeschlossen war es im August. Relativ smooth, dafür, dass wir Sommer noch hatten, das darf man auch nicht vergessen. Und wir reden über einen Strategen, also wir reden ja nicht über ein professionelles Investmenthaus, sondern wir reden über einen strategischen Investor, der hat typischerweise noch langsamere Prozesse, weil er ja seine Shareholder anders einbinden muss. Der Prozess war auch wirklich vernünftig, smooth gesteuert, auch keine absurde Due Diligence, das war alles in Ordnung. Die Mitarbeiter habe ich also zumindest das erste Management, sprich CTO, sprich CMO etc., also die Führungsebene habe ich mit reingenommen recht früh, weil ich auch einfach deren Meinung wissen wollte. Da ging es also mir gar nicht darum, sie hatten natürlich die Entscheidungsgewalt nicht, aber mir ging es einfach darum, was denkt ihr darüber? Also macht das Sinn? Weil auch einfach für mich selber zu validieren. Die anderen Mitarbeiter sind tatsächlich kurz vor dem Deal informiert worden. Das macht ja auch alles keinen Sinn sonst.
Okay, und jetzt mal so eine ganz kurze, dann schließen wir das Thema auch ab, so eine ganz kurze Ex-Post-Perspektive. Jetzt bist du nicht mehr drin, du bist operativ ja komplett raus, nehme ich an, wenn du jetzt
komplett.
Ja. Dann kannst du vielleicht auch nicht 100% reingucken, aber von dem, was du so wahrnimmst, irgendwie gibt's die Firma noch sozusagen in der neuen Gruppe? Ist sie komplett eingestampft worden? Gibt's deine Mitarbeiter noch? Wie ist da die Geschichte? Wie hat sich das so entwickelt, 2 Jahre später?
Ich glaube, es ist ein typischer Verlauf. Die Firma gibt's noch als eigenständige Firma. Die Mitarbeiterschaft hat sich ordentlich verändert. Sind auch einige, also wir hatten Hauptsitz Basel. Ich glaube, jetzt mittlerweile mehr als die Hälfte der Mitarbeiter in München. Das heißt einfach auch, klar, macht man Verlagerungen an den Hauptsitz des Eigentümers, macht auch Sinn, macht auch aus Kostengründen natürlich Sinn, weil es deutlich günstiger ist. Und Nummer 3, das Business ist, glaube ich, am Kämpfen. Was aber auch normal ist, das muss man auch so sehen. Also ich meine, ich war der CSO und ich war einer der Hauptverkäufer, der die großen Deals rangeholt hat, und das fällt erstmal weg. Und das dauert eine Weile, bis du wirklich einen Senior findest in der Erfahrung, der dann auch so verkaufen kann, weil dann sind die Ticket-Sizes, die ich verkauft habe, 30, 40, 50 und aufwärts ARR, da ist es schwierig, einen Verkäufer zu finden, der es kann. Und ich glaube, in der Kombination, ja, die Firma gibt's noch, haben auch sich jetzt neu aufgestellt, neue Homepage, Rebranding gemacht, die klassischen Themen, Name ist immer noch der gleiche. Mehr Insights habe ich aber auch tatsächlich nicht. Also ich sehe nur das, was man von außen auf LinkedIn oder ähnliches beobachten kann. Das Facelifting der Software ist abgeschlossen, das sehe ich. Aber ansonsten muss ich auch sagen, bin ich emotional mittlerweile sehr distanziert. Also für mich ist so, das war danach, das ist für jeden Gründer, der wird das nachvollziehen können, schon hart irgendwie, also dass man nicht mehr entscheiden konnte. Und dann sieht man ein neues Logo und findet, es ist vielleicht nicht so seins, weil das ist ja sehr emotional und das war ja eigentlich immer, man hatte immer selber entschieden. Und gerade wenn man Single-Founder ist, dann hat man einfach entschieden. Das hatte, also es fehlt schon was, das merkt man schon. Aber mittlerweile ist das so lange her, das sind jetzt, knapp, es sind 2 Jahre seit dem Exit, es ist, seitdem ich operativ raus bin, 16 Monate. Das ist jetzt schon ein großer, also schon weit weg für mich.
Okay. Ja, also Single Founder ist auch ein gutes Stichwort für die Überleitung jetzt auf Bond AI, weil du bist jetzt, glaube ich, nicht mehr Single Founder, also scheint, hast du da auch was draus gelernt, ja. Bevor ich jetzt auf Bond AI gehe, sag nochmal, hast du neben dem anderen Logo, hast du so einen Post-Exit-Blues gehabt? Also hast du irgendwie eine Phase gehabt, wo du einfach gesagt hast, okay, es war jetzt schon relativ viel Zeit meines Lebens, die so in diese Firma reingegangen ist und die ist jetzt frei und da muss man diese Zeit ja auch erstmal füllen. Und also wie war die Phase so, nachdem du aufgehört hast, für Yacando zu arbeiten?
Es war auch schwierig, das gebe ich auch ehrlich zu. Also am Anfang war es einfach ein Riesenloch. Das, was ich gemacht habe, ist halt so, es ist sehr interessant, wie man dann reagiert drauf. Ich glaube, das ist jeder sehr unterschiedlich. Ich habe mich einfach gestürzt, indem ich hunderte Leute getroffen habe und über alles Mögliche im Software und SaaS und so weiter gesprochen habe. Sinnlose Meetings gemacht, hier und gesprochen und da gesprochen und einfach sich beschäftigt gehalten. Und dann einige Wochen später habe ich aber da auch einen Cut gezogen und habe coole Auszeiten genommen, also keine Ahnung, 6 Wochen mit den Kindern irgendwie nach Italien irgendwie ein Haus gemietet und von da aus teilweise gearbeitet, aber auch teilweise nicht gearbeitet, deutlich reduziert. Aber das hat einen Moment gedauert, bis man aus diesem Panikmodus raus ist. Als Single-Founder bist du irgendwie, habe ich das Gefühl, täglich im Panikmodus, weil du auch alles verantworten musst und das gar nicht kannst, weil du gar nicht die Kompetenz hast. Und ja, ich würde sagen, dass die Blues gab es definitiv. Es hat so 3 bis 6 Monate hat's gedauert. Und dann hatte ich so eine gesunde Distanz, dann habe ich von außen ein bisschen geguckt und jetzt seit einem halben Jahr denke ich so, ja, ist halt just another company. Also ist wirklich für mich weit weg.
Ja, der Blues ist ja nicht nur die Trauer um die alte Company, sondern einfach ja auch, glaube ich, finde ich ganz viel die Frage so, what's next, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich glaube halt, ich finde das sehr schön, was du sagst, diese ganzen Meetings, also oder auch dieser Begriff sich beschäftigt halten, weil man ist ja einfach 10 Jahre lang busy, busy, busy gewesen. So das, also ob man wollte oder nicht, die Themen kamen, ja, dann bist du auf einmal nicht mehr busy, aber du bist ja trotzdem noch auf dieser hohen Frequenz, also emotional, mental, du willst ja irgendwas machen. Also es ist gar nicht so einfach, sich dann in den Garten zu setzen und sich über seine Blumen zu freuen. Ja,
Es ist super schwierig. Und das Lustige ist, also mir ist das ja tatsächlich, Kinder sind da ja ein wunderbarer Spiegel des Lebens. Und mein Sohn kam tatsächlich im allerersten Urlaub nach dem Ausstieg und wir sind danach direkt irgendwie, glaube ich, 2 Wochen in die Türkei irgendwo geflogen. Das war schon geplant, aber es war ich halt raus. So, ich war schon draußen und der sagt zu mir, sag mal, Papi, arbeitest du nicht? Gar nicht im Urlaub? Und ich so, nö, ich habe frei. Ja, Kanto ist ja vorbei. Und er so, aber du hast doch immer. Also wirklich, ein knallharter Spiegel ist das natürlich, wo er sieht, okay, du hast jeden Urlaub, und das stimmt, du hast jeden Urlaub immer deinen Laptop natürlich dabei gehabt und warst irgendwie jeden Tag, zumindest am Abend, wenn die Kids geschlafen haben, deine E-Mails am Checken oder sonst was, weil du halt der Single-Founder warst. Und der Spiegel ist brutal, der erkennt dann aber auch, oh, naja, vielleicht war das auch gar nicht so gesund, wenn man das 10 Jahre lang gemacht hat.
Okay, dann lass doch jetzt die ganzen Learnings mal in Bond AI reinkippen. Ja, also Single-Founder machen wir nicht nochmal. Oder wie viele Founder seid ihr?
Wir sind zu dritt. Das heißt, wir haben, was mir war für mich, eine Position war für mich kriegsentscheidend, weil, sag mal so, Marketing, Sales, Produkt, das verstehe ich alles halbwegs. Was ich nicht verstehe, ist Technik. Und ich war bei Yacando mindestens die Hälfte der Zeit Interim CTO. Und es ist keine gute Idee, mich als CTO zu machen, wenn ich mich mit AWS-Infrastrukturen befassen muss. Das heißt, für mich war ein Kernfaktor, halt einen sehr guten CTO zu finden. Und das zweite Thema ist für das Thema Go-to-Market natürlich eine gute CMO zu finden. Also einfach jemand, der das Ganze auch mit aufgleist, weil es auch unglaublich viel Arbeit ist. Also von der Brand und vom Outreach und so weiter. Und da habe ich das Glück, also jetzt habe ich ein Setup, wo ich sage, erstens kann ich auch mal off gehen. Also ich kann wirklich offline gehen, Tage, nicht Stunden, sondern Tage. Und das Zweite, ich habe ein extrem challenging Team. Also das Team ergänzt sich sehr, sehr stark und hat seine Kompetenzen, ist aber auch sehr, sehr, spielt sehr gut als Team zusammen. Das sind so die zwei Dinge, die mir extrem wichtig waren. Dass ich nicht alles machen muss und dass ich die richtigen Kompetenzen an Bord habe und natürlich das richtige Mindset. Also die beiden sind einfach echt auch coole Leute, die das ziehen wollen und die gleiche Vision haben.
Du hast jetzt ja schon gesagt, dass du viel diese Sales-Rolle hattest, ja, CSO, du hast irgendwie eine Management-Consulting-Vergangenheit, also man kriegt so ein Bild, ja, von dir als Commercial-Founder. Wie findet man denn als Commercial-Founder einen guten CTO? Also aus deiner Erfahrung. Die Frage höre ich ja auch immer wieder.
Ja, das ist eine super Frage. Ich hatte keine Ahnung, wie. Das war natürlich meine größte Baustelle, bevor ich irgendwas starte. Und was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe gehofft, dass mein, und das ist natürlich der Vorteil, wenn man das zweite Mal gründet, dass meine Netzwerke und meine Expertise irgendwie hilft. Das heißt, ich habe wirklich stumpf auf LinkedIn das aufgeschalten. Ich habe einfach dort CTO, Equity only. Also das ist auch klar, es gibt erstmal kein Gehalt. Es haben sich natürlich trotzdem irgendwie 37 Leute beworben und eine Gehaltsvorstellung reingeschrieben. Aber dann kamen tatsächlich drei richtig gute Profile. Der Nick war outstanding. Also Nick, mein CTO, ist tatsächlich unglaublich guter Typ. Und dann lernst du ihn halt kennen. Und ich habe mir auch die Zeit genommen, ihn wirklich kennenzulernen. Also sei es mit ihm, er lebt 1,5 Stunden entfernt von mir, ihn wirklich zu treffen, Mittagessen zu gehen, Kaffee zu trinken, zu sprechen, die Vision auch zu verstehen, wie will er führen, wie will er sein Team aufbauen, etc.
Und das, eine das Woche, ein Monat, halbes Jahr, was heißt richtig Zeit nehmen aus deiner Perspektive?
Ja gut, ich hatte ja nichts zu tun. Ich habe ja sonst nichts gemacht. Und der Nick war angestellt bei einem prosperierenden Startup, das heißt, der hat auch die Zeit gefunden und der, das sagen wir es so. Und dann haben wir innerhalb von 6 Wochen, glaube ich, haben wir uns zusammengefunden. Dann haben wir, und das Zweite, was wir dann gemacht haben, ist ein Founders Agreement aufzusetzen, wo wir wirklich auch so Eckpunkte unserer Zusammenarbeit mal notieren. Sei es so Sachen wie, wir schreiben keine Stunden auf, wir haben auch keine Urlaubsansprüche. Wenn jemand freitags weg ist, schreibt das in Kalender und gut ist. Also dieses Anti-Controlling, Verantwortlichkeiten, Entscheidungsprozesse, das haben wir alles runtergeschrieben, auch Vision, sei es auch, wie wir Mitarbeiter behandeln, dass es zum Beispiel Equal Pay Salary Logik gibt und so weiter. Solche Sachen haben wir aber bewusst als Founders Agreement, das glaube ich 8-9 Seiten hat, wirklich auch runtergeschrieben. Unsere Regeln der Zusammenarbeit. Kannst du nie durchsetzen, aber es geht mir mehr darum, so ein gemeinsames Manifest haben. Es geht nicht um rechtlich, sondern mehr, hast du eine Basis.
Ja, also finde ich total gut, würde ich auch sofort unterschreiben, unterstützen. Ne? Also da geht es weniger um das Rechtliche, es geht einfach darum, dass man diesen Prozess mal gemacht hat. Weil ich finde, das findet man immer wieder Leute, die halt dann lange zusammen sind. Ist tatsächlich nicht nur im Beruflichen, auch im Privaten so, ja. Dass Leute erst heiraten und nach einem Jahr feststellen, der eine will Kinder, der andere nicht. Sowas darf halt eigentlich nicht passieren, weil es sind halt die fundamentalen Dinge, die sollte man klären. Und das gilt, glaube ich, für Founder genauso. Ja, dass man so ein paar Dinge einfach mal, vielleicht auch die unangenehm sind, early anspricht, ja, und da halt einen klaren Umgang mit definiert, weil es bringt halt einfach nichts, wenn es halt dann 2 years down the road, ja, irgendwie rauskommt oder auf den Tisch kommt, dann hat man einfach sehr viel Baggage, so, das ist dann einfach echt viel schwieriger. Am Anfang es ist immer so ein bisschen schwierig, die unangenehmen Themen einer Beziehung, glaube ich, ganz am Anfang schon mal auf den Tisch zu legen, weil man ja eigentlich dann in dieser Illusion ist, dass alles immer geil ist. Also wenn man immer so, ne? Aber ich glaube, rational ist das total sinnvoll. Deswegen würde ich das an der Stelle hier als klares Learning auch nochmal rausheben, weil ich glaube, es ist echt total hilfreich. Das heißt, ihr habt zu zweit angefangen und die CMO dann später noch dazugeholt, oder?
Genau. Also ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es also die Herausforderung ist, aber es sind trotzdem viele Baustellen. Und wir haben halt auch gemerkt, dass Marketing einfach aktuell, also ich krieg's nicht on top noch hin. Und das heißt, wir haben uns irgendwann entschieden, dass wir einfach eine CMO-Stelle ausschreiben. Und dann hat sich das haben wir auch bewusst ausgeschrieben, weil wir erstens es offen halten wollen und zweitens am Ende ich keine Kandidatin wirklich hatte, die in Frage kommt. Die Romea ist tatsächlich ja von meinem alten Arbeitgeber. Das heißt, die durfte ich auch nicht ansprechen. Deshalb haben wir es wirklich transparent auf LinkedIn. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt so rechtliche Themen, muss man sehr, sehr aufpassen. Alte Mitarbeiter ansprechen ist nicht so. nicht so ein gutes Thema. Und dann hat sie sich halt gemeldet und dann war der Prozess halt innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen, weil ich kannte sie und sie hatte Interesse, wir haben die Konditionen besprochen, das war gut. Das ging sehr, sehr schnell und hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch jedem hier im Podcast, wenn jemand so ein Founders Agreement, ich kann das relativ einfach anonymisieren, das ist super hilfreich, das als Template zu haben. Also kann mir gerne jeder anschreiben, weil ich finde das so essentiell, diese Basis, was du sagst, zu schaffen. Da stehen so viele Sachen drin, die einfach Pain sind und ich habe im Gespräch, im Recruiting-Prozess für den CTO habe ich oft sowas gehört wie, ja, ich möchte zum Beispiel mal am Wochenende frei haben, ich möchte mehr geregelte Arbeitszeit haben. Das ist völlig in Ordnung, aber es passt nicht zu meiner DNA. Das muss am Ende zur Gesamt-DNA passen. Meine DNA ist halt super flexibel, das heißt, ich arbeite einen Tag die Woche nicht, weil ich mit den Kindern was mache. Ich arbeite zum Beispiel ab 20 Uhr, weil ich die Familienzeit habe und so weiter. Das sind einfach Sachen, die sind für mich essentiell. Ich will auch mit niemandem darüber diskutieren. Ich musste mit Investoren früher darüber diskutieren, dass ich teilweise um 16.30 Uhr aus dem Büro gegangen bin. Das will ich nie wieder tun. Das ist so für mich eine Grundlinie. Und deshalb ist dieses Founders Agreement so, so wertvoll.
Ja, verstehe ich total. Okay, aber dann lass uns noch ein bisschen hier Produkt machen, dass ich das mal besser verstehe. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, irgendwie ihr habt so ein bisschen Data-Driven Sales Optimization und dann ist noch ein bisschen AI drin. Was heißt das konkret? Ich kann Bond nutzen und dann gebe ich ein paar von meinen Themen frei, meinen Google Drive oder meine E-Mails und dann liest Bond mit und recherchiert für mich und sieht da Signale, die ich selber nicht sehe?
Halb richtig, würde ich sagen. Aber schon mal ein guter Ansatz. Also grundsätzlich, das Hauptproblem ist folgendes, und das hatten wir bei Yacando auch tatsächlich. Wir hatten unser wöchentliches Sales-Meeting und ich frage meinen Sales-Rep und sage, hey, was sind denn deine Hot-Leads? Dann sagt er, ja, die drei. Dann fragst du, warum? Und dann sagt er, ja, war ein gutes Meeting, hat Spaß gemacht, hat eine gute Stimmung. Und dann sagt er, ja, der hat die richtigen Fragen gestellt, etc. Das ist sehr prozessgetrieben. Und Sales läuft heute immer noch sehr ab, entweder Bauchgefühl, oder ich sage, okay, ich schicke den Testaccount heute raus und in 2 Wochen mache ich ein Follow-up. Ich mache immer genau nach 14 Tagen Follow-up. Egal, ob der Mensch dann im Urlaub ist, ob er sich den Testaccount schon angeguckt hat oder auch nicht. Was wir eigentlich machen ist, wir nehmen alle Informationen. Das heißt, konkret auf Software bezogen. Wir gucken ins HubSpot, Salesforce rein. Wir gucken ins Gmail, wir gucken ins Office rein. Wir gucken ins PandaDoc oder ins DocuSign rein. Wir gucken ins Mixpanel Amplitude, also fürs Product Tracking rein. Wir planen, das haben wir heute noch nicht, ins LinkedIn reinzugucken. Also wie viel Connection, wie viel Interaction sind auch zwischen dir und deinem Prospect. All das aggregieren wir und bringen das in eine Scoring-Logik. Das heißt, wir gucken in der Historie, wie viele Meetings, wie viele E-Mails, wie viele Angebotsöffnungen, wie viel Product-Features-Testing muss passiert sein, dass ein Kunde auch wirklich abschließt. Und daraus können wir einen Score ermitteln. Auch können es teilweise segmentieren nach Kundengruppen, weil es teilweise unterschiedlich, ob du jetzt für ein großes Versicherungsunternehmen verkaufst oder für eine kleine Digitalbude. Die Entscheidungsprozesse einfach anders. Und dann im nächsten Schritt können wir dem Kunden sagen, also unserem Kunden sagen, okay, du kannst jetzt noch achte bitte darauf, das Closing Date ist in der Vergangenheit, achte darauf, der Kunde ist jetzt im Urlaub und ideal schreib jetzt eine E-Mail, denn gestern um 18 Uhr hat er das Angebot nochmal angeguckt und die Testversion betreten. Also, und dann wirklich das Ganze mit Slack und Teams Alerts beziehungsweise direkt ins HubSpot Salesforce zurückgefüttert, wo du also gar nicht deine tägliche Umgebung verlässt. Du kriegst einfach einen Slack-Push und sagst, Achtung, dieser Kunde hat jetzt die 3 Aktionen gemacht, guck sie jetzt an. Und wenn du willst, draften wir dir noch eine E-Mail vor.
Okay, das heißt, Bond läuft eigentlich überwiegend komplett im Hintergrund.
Ja. Ist eigentlich ein Layer obendrauf. Auf Dauer unsere Vision, das erste Schritt ist Sales, auf Dauer ist unsere Vision, das Ganze für alle Kundendaten zu machen. Das heißt, wir werden auch Support-Daten reinziehen, wir werden Customer-Success-Daten reinziehen, wir werden Finanzdaten von Stripe reinziehen, dass du am Ende wirklich eine Customer-Data-Plattform hast. Und dann wird Bond irgendwann nicht mehr nur im Hintergrund laufen. Und für den Manager, für den Leader, ist es natürlich wichtig, da ist Bond heute auch schon im Vordergrund. Also ich habe die Reports, ich habe die Aggregation, ich habe Forecasting, ich habe endlich ein Forecasting. Ich kann mir sauber auch angucken, welche Leads sind hot, wie sind die Unterschiede. Da siehst du halt auch, dass der Score bei dem einen Rap ist im Schnitt 6 von 10 und bei dem anderen 2 von 10. Warum? Macht er zu wenig, trackt er zu wenig, etc.
Und wahrscheinlich werden Leute es auch einsetzen, um zu sagen, okay, was ist denn der subjektive Score? Ja, also was sagt mein Sales Rap persönlich? Und dann lege ich das gegen Bond und dann kann man die Diskussion ja auch mal führen. Also warum glaubst du, das ist hot und warum glaubt die Software, das ist überhaupt nicht hot? Lass mal gucken.
Das musst du, wie das lange? Musst du nicht, Das musst du sogar nicht mal selber machen. Du kannst nämlich das Bauchgefühl, den Web-Score, also fast jede Company hat irgendwie ein Feld im CRM, wo du definierst, ist der Lead hot oder nicht, oder ist das die eigene Wahrscheinlichkeit reinschreibst, etc. Das berücksichtigen wir auch. Und da kannst du es auch vergleichen. Das heißt, du kannst filtern, zum Beispiel zu sagen, zeig mir dort an, wo der Score vom Web 8 von 10 oder höher ist, aber im System 4 von 10.
Hm. Ja, genau. Verstanden. Okay, aber das hilft ja dann vielleicht auch einfach die Sales Reps besser zu schulen und da auch mal ein bisschen drauf zu fokussieren. Wie lange braucht dann euer Tool, um sich zu kalibrieren? Es wird ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen ein Hin und Her geben, bis die Vorhersage, bis die Aussage von Bond irgendwie richtig, richtig gut eingepegelt ist.
Also du hast eigentlich zwei Stufen. Die erste Stufe ist die erste Datenbelieferung und einfache Analyse. Da rechnet die Maschine, das passiert innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Das heißt, du hast die ersten Cores auch wirklich real-time quasi. Muss die Daten connecten, je nach Datengröße dauert es ein paar Stunden, aber dann bist du durch. Und das System lernt dann natürlich über die Zeit, die Gewichte anzupassen. In der Erfahrungswert sagen wir, zwischen 1 und 3 Monaten hast du aber valide Ergebnisse. Du solltest aber bereits eine erste Tendenz an Tag 1 haben. Und das ist auch unser Wertversprechen. Wir gehen, und du redest ja oft über Learnings vom ersten Startup. Das Learning ist auch für mich, wir haben ein bewusst ein komplett wertbasiertes Pricing. Das heißt, wir machen nicht irgendwie per Seat, wie viele Leute reingucken, weil ich finde das total albern, ehrlicherweise. Da wird es einfach nur teuer, weil noch der Praktikant ein Seat braucht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen das Pricing auf Basis, wie groß ist dein Dealvolumen. Das wissen wir aus dem HubSpot Salesforce und rechnen darauf dann den Promille-Wert tatsächlich drauf an.
Das hatte ich gerade, ich hatte den Dominik Faber im Podcast, der vorher Softgarden gemacht hat, jetzt Hired. Ja, und der hat, das fand ich ganz, ganz spannend. Also witzigerweise auch einer, der seine Firma verkauft hat, jetzt die zweite macht, hatte 5 Jahre zwischendurch irgendwie. Aber er hat gesagt, irgendwie so dieses nachweisbare Kundenmehrwert. Oder der messbare Kundenmehrwert. Und ja, ich glaube, ganz am Anfang vom Podcast hast du gesagt, dass ihr irgendwie 20% Sales-Effizienz schafft. Ja. Und genau, vielleicht nicht am ersten Tag, aber wenn das dann so nach 1 bis 3 Monaten irgendwie eingepegelt ist und du kannst die dann halt auch zeigen, dann hast du ja einen super Sales-Pitch. Irgendwie ist es so, dass ihr dies sozusagen, wie messt ihr das und wie könnt ihr das sozusagen von Kunde A nutzen, um dann an Kunde B zu verkaufen?
Ja, mehrere Antworten dazu. Das eine ist, also ich habe das Ganze ja bei Yacando auch tatsächlich gemacht. Das war ja die Idee, dass die Conversion Rate von 12% auf 15% hochgegangen von einem Quartal zum anderen. Das ist also 20% Effizienzsteigerung in Conversion Rate. Das ist brutal. Also ich meine, 3% Uptake würde jeder nehmen. Jeder, glaube ich, im Podcast würde sagen, ja, sofort mache ich. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, wir messen das natürlich, wir haben ja alle Daten. Das heißt, wir können die Conversion Rate sehr sauber beobachten. Klar gibt es externe Entwicklungen. Also wenn das Produkt ein neues Release macht, haben wir natürlich da überlagernde Effekte. Aber wir sehen natürlich trotzdem, wie die Conversion Rate sich entwickelt. Also das kann man schon angucken. Und das Dritte ist, wir gehen im Pricing ja so weit, dass wir nicht nur ein wertbasiertes Pricing haben, sondern wir sagen, nach 3 Monaten hast du eine Geld-Zurück-Garantie. Kannst alles zurückkriegen, schalten wir ab, weil wir wissen, es funktioniert. Also wir haben auch die Arroganz zu sagen, okay, es wird natürlich dann den Kunden geben, wo die Datenbasis irgendwie nicht passt, dann hast du 2% der Kunden, wo es nicht funktioniert. Da zahlen wir das Geld zurück und sagen, fair enough, hat nicht funktioniert, macht der Business Case keinen Sinn, hier kriegst du dein Geld zurück. Und das sind natürlich auch Versprechen, die tatsächlich für einen, also wenn ich jetzt der Kunde wäre, für mich sagt, okay, ich habe eigentlich nur Risiko, weil wenn meine das, was ich zahle, ist 0,1% der Conversion Rate, wenn ich mindestens 0,5%, 1% Conversion Rate habe ich ja No-Brainer, dass das ein Business Case ist.
Genau. Ne? Also wenn du sagst, das ist das, was ich koste, aber das koste ich dann eigentlich auch nur, wenn du 10-mal so viel Upside hast, ist es ein relativ einfacher Sales Pitch. Wenn du das dann auch noch nachweisen kannst mit ein paar Kundenbeispielen, dann glaube ich, klingt das für mich jetzt erstmal sinnvoll. Ja, und ich finde, Beide Punkte, also einmal wertbasiertes Pricing und auch diese Geld-Zurück-Garantie, finde da, das wirkt halt viel, vielleicht, dass da diese erste Startup-Erfahrung schon so rausspricht, dass man einfach sagt, so, lass doch aufs Produkt fokussieren und lass doch an was machen, was dem Kunden wirklich hilft, Weil dann macht ja auch Business Sinn. Und wenn Business Sinn macht, dann funktioniert es dann meistens langfristig auch. Ja? Also ich glaube, dass du da, das ist ja so eine gewisse Reife in deinen Aussagen drin. Ohne dich jetzt, ohne dich alt machen zu wollen, aber.
Ja, bin ich aber auch okay.
Ja, aber das finde ich total, ich finde das total gesund. Ja, besser als irgendeine Idee zu haben und AI drauf zu tackern und zu sagen, jetzt machen wir es erstmal ganz groß und dann gucken wir, ob irgendwas funktioniert oder hängen bleibt. Ja, das,
Also das war mir auch wichtig tatsächlich. Also ich glaube auch, dass das die früher, man macht ja alles falsch. Also macht wirklich alles falsch als erster Gründer. Also keine Ahnung, es gibt bestimmt Genies, die das nicht machen. Aber wenn ich unser erstes Pricing angucke, wir waren viel zu günstig zum Beispiel für das, was wir in HR-Software. Wir hätten lieber die Hälfte nur der Kunden verkauft und das Dreifache gecharged. Weil für die Kunden, wo es funktioniert hat, hat es einen echten Mehrwert gebracht. Da, wo es nicht funktioniert hat, hast du es einfach gut verkauft, aber am Ende des Tages hat es auch keinen Mehrwert gebracht. Und das ist, glaube ich, der genaue Punkt. Ich will ja Wert stiften und wenn es Wert stiftet, will ich auch dafür richtig bezahlt werden.
Ja, aber dafür hilft es halt, wenn man den Mehrwert irgendwie halt gut messen kann. Weil dann, ich glaube, es ist ja kein Founder abgeneigt, ja, einen Teil von seinem Uptick abzugeben. Ja, vor allem, und jetzt hast du gesagt, das Risiko ist gering. Also ich glaube, da muss man jetzt einfach sagen, wie viel organisatorischen Hassel habe ich, ja, so eine neue Software einzuführen. Also wie lange dauert das, wie viel Ressourcen muss ich bereitstellen, um jetzt zum Beispiel die ganzen Schnittstellen zu HubSpot und Salesforce da doch wirklich zu aktivieren, damit es halt läuft. Ja, ist das halt ein 3 Wochen Integrationsprojekt, dann ist das schon irgendwie anstrengend. Ja, muss ich meine Mitarbeiter umschulen, deswegen habe ich gefragt, läuft es halt im Hintergrund oder du sagst halt als Meta-Level, wenn die Leute halt in ihrem HubSpot, in ihrem Slack bleiben, dann musst du auch nicht viele Prozesse und Workflows ändern. Ne? So. Genau. Und dann ist tatsächlich mal 3 Monate eure Software oder eine andere Software zu testen natürlich relativ No-Brainer. Ja, dann werte ich dann aus, habe ich dann Benefit von und dann mache ich das. Ja, finde ich gut. Also
so spätig, ne? Genau, das Frick, und genau, also so spät sich tatsächlich unser, wir haben es auf der Homepage auch tatsächlich dargestellt. Wir haben unser CTO ein Video aufgenommen, wie er es aufsetzt. Und das Aufsetzen dauert maximal 10 Minuten.
Nice.
Dann ist es fertig. Weil es einfach Standard-APIs sind, die wir ansteuern.
Okay. Ja, das klingt ja fast zu einfach. Ja, also ja. Ihr seid auf dem Artist Summit da. Da sind ja noch ein paar andere Software-Founder. Ich glaube, wer das jetzt nicht glaubt, der kann ja im Detail dann mit dir da vor Ort auch nochmal sprechen. Sagen wir mal, du hast ja gesagt, vor 2 Jahren verkauft, bisschen Pause gemacht. Wann habt ihr genau mit Bond AI angefangen? Also wie lange läuft das jetzt?
Genau, wir haben uns im Dezember mit dem Nick, also mit meinem CTO, zusammengetan. Das heißt, wir haben angefangen zu programmieren im Februar. Firma ist offiziell im Mai gegründet worden. Und ja, wir sind jetzt so grob 8-9 Monate am Programmieren, am Machen.
Okay, 8-9 Monate, irgendwie bootstrapped, irgendwie, und ihr habt erste zahlende Kunden.
Das müssen wir auch transparent sagen. Wir haben Trial-Kunden gehabt, also wir haben eine ganze Menge an Trial-Kunden gehabt. Wir sind jetzt an den ersten zahlenden Kunden gerade dran. Also wir haben noch keinen, da gebe ich auch ehrlich zu. Wir sind aber kurz davor, die abzuschließen.
Okay, und die Trial-Kunden habt ihr genommen, um sozusagen die Story zu validieren?
Ja, auch einfach, um wirklich zu sagen, es wirklich Wert bringt. Dass wir so den, da mussten wir auch gewaltig noch was anpassen. Da haben wir auch viel gelernt. Also sei es an der UX, an der Einstellung, aber auch an der Berechnungslogik. Weil da passiert natürlich schon viel. Also du ziehst halt Millionen von E-Mails raus und so weiter. Das ist schon Millionen von Daten nachher.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass nicht überraschenderweise der erste Wurf direkt der perfekte war. Ist ja oft so. Okay, und dann einen Satz habe ich mir hier notiert, ganz am Anfang. Du hast gesagt, ihr seid bootstrapped, ihr habt grundsätzlich nichts gegen Funding. Da habe ich mir gedacht, so, was ist denn die Größenordnung? Aber das heißt, aktuell ist noch Umsatz null, wenn ihr keine zahlenden Kunden habt. Irgendwie, ne, jetzt 8 Monate ist schon noch sehr early. Wie stellst du dir so eine Funding-Runde vor? Also was glaubst du, ist der richtige Zeitpunkt, um da jetzt rauszugehen? Und was sind vielleicht auch die richtigen Partner, an denen ihr interessiert werdet?
Genau, also wir führen einige Gespräche, insbesondere jetzt mit Pre-Seed oder Seed-Fonds. Was wir aktuell maximal nehmen würden, wäre irgendwie Größenordnung 3.000, 4.000, 500.000, was uns einfach finanziert für 12 Monate, ohne irgendeinen Umsatz zu machen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und danach kann ich sowieso nicht sagen. Ich glaube, dass das Geschäftsmodell an sich eine hohe Profitabilität hat und wir wissen, dass wir mit einer geringen Anzahl Kunden profitabel sind. Und deshalb streben wir auch weiter den Bootstrap-Weg an. Wir sind aber offen dafür im Sinne von, die meisten Investoren haben auch wieder Kontakte zu unserem ersten ICP. Das heißt, wenn jetzt ein cooler VC reinkommt, der bereit ist, auch sein Portfolio von 150 Software-Startups für uns zu öffnen, ist es natürlich eine Win-Win-Situation.
Verstanden. Und die 400.000, 500.000, ich verstehe, was du meinst, irgendwie, dass euch das mit einem kleinen Team durchfinanziert für ein Jahr ohne Umsatz. Du sagst aber maximal das, weil du auch möglichst wenig Equity abgeben willst.
Genau.
Das kann ich auch nachvollziehen. Finde ich auch immer.
Ich glaube, die anderen auch.
Naja, also vor allem, wenn man einmal ein Cap-Table hatte, der verkorkst war, dann achtet man ja umso mehr darauf. Das ist ja auch sicherlich auch so ein Learning. Habe ich verstanden. Dann finde ich das gut. Also ich glaube, ich habe die Logik verstanden. Ich finde das herangehend, finde ich richtig. Ich freue mich, dass du um 16.30 Uhr Schluss machst, damit du auch beim Gründen Zeit hast, irgendwie für die Family Time, wie du es, glaube ich, genannt hast. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so Sachen reinzurammen. Und ich glaube, man kriegt das dann auch trotzdem hin. Ja, und am Ende, was du gesagt hast, die Story von deinem Sohn, bringt jetzt auch nichts, nur die Firmen zu gründen, wenn man dann halt andere Dinge halt irgendwie komplett vernachlässigt. Ich glaube, diese Balance ist schon wichtig und die vergisst man manchmal. Das ist, glaube ich, auch total okay, haben wir alle mal. Und wenn man die dann sich jetzt aber bewusst gemacht hat, dann ist es auch gut, wenn man die manifestiert. Klingt, finde ich, nach einer runden Story. Ich freue mich, wir machen die zweite Runde, machen wir live dann vor Ort irgendwie in Berlin, quatschen wir weiter. Für heute würde ich an der Stelle mal den Vlog einrammen und dann vielleicht in 2 Jahren nochmal wieder aufgreifen und gucken, wo Bond AI dann hin ist. Triple, triple, double, double. Also da geht's ja dann erst los. Und bevor ich dich jetzt hier entlasse, haben wir ja unsere kulinarische Frage noch. Wir haben angefangen mit HR-Tech und jetzt noch ein bisschen Sales-Tech und jetzt gibt's halt noch ein bisschen Dinner-Tipps, komplett anderes Thema, aber du warst in Basel, München und in Ostfriesland. Wo ist denn so ein Laden, wo man geil essen kann, den aber nicht jeder kennt? Ja, so. Boah, für unsere Secret Restaurantliste.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also in Ostfriesland ist das Essen etwas rustikaler. Ich weiß noch, bei meinem letzten Familienbesuch, mein Vater lebt noch oben, habe ich tatsächlich eine unfassbar riesige Currywurst gegessen. Also die ist hier auf dem Teller passt. Das ist halt in Ostfriesland anders. Da gibt es halt Menge, dann für 7 €. Das ist halt schon ein bisschen anders, weil dort auch die Kaufkraft ein bisschen niedriger ist. Und dann in München tatsächlich, wir hatten uns mit dem Bond-Team tatsächlich physisch, wir sind ja remote, verteilt auf mehrere Standorte, haben wir uns eine Woche in München zusammengeschlossen. Wir waren bei einem extrem guten Italiener. Jetzt fragt mich aber nicht, wie der heißt. Das muss ich Romea, meine CMO, fragen. Der war so gut, die Pizza war so richtig geil. Also so richtig geil. Okay. Die kann ich dir nachher schicken. Das kann ich dir geben.
Okay, schick's mir raus, wir verlinken das in den Shownotes, weil nur Italiener in München, das würde jetzt auch meinen Werkstudenten überfordern. Ja. Fair, finde ich. Das ist noch ein bisschen zu wenig Data Insights. Schickst du nach und dann packen wir es in die Shownotes und nehmen das auch auf unsere Restaurant-Tipp-Liste. Und aber ich glaube, ein Italiener in München, den kann man auch häufiger mal ausprobieren. Das ist sicherlich zugänglich hier auch für die Community. Cool. Dennis, ich danke dir. Also jetzt für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Erfolg beim Aufbau der nächsten Firma. Und dann sehen wir uns im Oktober. Mach's gut.
Vielen Dank, Matthias. Gute Zeit. Danke.
Ihr habt's gemerkt, den Podcast habe ich vor dem Summit aufgenommen und der Summit hat jetzt schon stattgefunden. Edition 3 vom Artist Summit ist wieder gut gelaufen. Zumindest kriegen wir sehr gutes Feedback und lesen auch viel positive Reviews auf LinkedIn. Das freut uns total. Also danke nochmal an alle, die da waren. Der Dennis war auch vor Ort. Vielleicht habt ihr euch sogar getroffen. Insofern reiche ich diese Story jetzt hier nach. Für 2025 ist der Summit auch schon wieder live. Gibt es heute noch, wenn dieser Podcast rauskommt, die letzten Early Bird Tickets würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wieder sehen. Wenn ihr mir operativ einen großen Gefallen tun wollt, dann meldet euch doch einfach jetzt an. Wir sind da sehr kulant, was Umbuchungen etc. angeht, bis 4 Wochen vor dem Event. Das ist also kein Risiko, aber wenn halt wie jetzt die letzten 3 Jahre ein Großteil sich in den letzten 2 Wochen anmeldet, ist die Planung einfach viel schwieriger. Und ihr wollt ja auch alle ein super geplantes Event haben, dann können wir uns ja hier gegenseitig helfen. Ihr versteht, was ich meine. In dem Sinne, ich wünsche euch eine hervorragende Woche und ganz bald, bis ganz bald zum nächsten Podcast. Der Matthias. Ciao, ciao.